Deutschlandradio wird 30 Jahre alt. Und deshalb laden wir euch zu einem Funkhausfest ein. Das Ganze findet statt am 28. September in Berlin. Euch erwarten an dieser Stelle Live-Podcasts, Funkhausführungen und auch Hörspiel. Und wir von Achtsam, wir sind auch dabei. Und um euch für Achtsam anzumelden, also eine Live-Version von Achtsam quasi, schreibt eine E-Mail mit eurem Namen und gegebenenfalls auch dem Namen eurer Begleitung an, Achtung, veranstaltung@deutschlandradio.de. veranstaltung@deutschlandradio.de. Und weitere Informationen zur Veranstaltung und die Anmeldung für die anderen Programmpunkte findet ihr auf deutschlandradio.de/30-Jahre. Und dann sehen wir uns vielleicht bald.
Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Achtsam. Mit Mai Höeng und Diane.
Achtsamkeit ist politisch.
Was meint sie damit? Das ist unser heutiges Thema. Und was es damit auf sich hat, das werden wir hier Schritt für Schritt herausarbeiten. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr zuhört. Wir in diesem Fall ist Mai Höeng. Sie ist Verhaltenstherapeutin. Sie hat einen Doktor. Sie hat ein Buch geschrieben. Und ich freue mich sehr, dass wir uns schon seit 4 Jahren kennen.
Ich freue mich auch so sehr. Ich liebe es, wenn wir abnörden, auf der Bühne quasi, in unserem Podcast, im Hintergrund, wenn wir uns austauschen. Ich fühle mich immer so verstanden von dir.
Total. Also wir schreiben uns auch oft so, oh, guck mal hier, die Studie, oh, guck mal hier, der Artikel und so. Also seit 4 Jahren nörden wir hier gemeinsam ab. Ich bin Diane Hielscher, Moderatorin, auch Autorin, Podcasterin und schwer begeistert von all diesen Themen, weil ich eben der Meinung bin, eben auch, dass das lebensverändernd ist, auf der einen Seite im individuellen Bereich, aber ich bin auch der Überzeugung, dass das systemverändernd ist. Wir haben ja schon mal eine Folge zusammen gemacht zum Thema Achtsamkeit und Kriminalität. Du erinnerst dich.
Ich erinnere mich, ja, da gab es auch schöne Forschungsbefunde, dass da auch ja der Umgang mit Aggressionen beispielsweise verändert werden kann, und das hat natürlich einen Einfluss auf das Verhalten der Menschen.
Exakt, und deswegen hoffen wir natürlich auch, dass ihr alle vielleicht unsere Folgen immer teilt, gerade wenn es dann auch um so Kriminalität und so geht, ne? Dass dann viele Entscheider und Entscheiderinnen all diese Studien auch hören, davon wissen und dass das noch viel mehr in die Welt reindringt, wie eklatant wichtig es ist, dass wir uns mit unserem Innenleben befassen und dass das nicht nur so eine Nabelschau ist. Ich hasse dieses Wort, ich weiß nicht mal richtig, was das bedeutet, aber viele sagen doch, naja, und dann achtsam und dann sitzt man da auf seinem 400-Euro-Kissen und meditiert rum und es passiert nichts, und deswegen machen wir heute diese Folge, dass Achtsamkeit politisch ist. Ich finde ja sowieso, alles ist politisch. Ne? Was wir essen, ist politisch. Wie wir unsere Zeit verbringen, was wir im Fernsehen gucken. Im Grunde ist ja jede Tätigkeit politisch und so eben auch Achtsamkeit. Was ist denn eigentlich mit politisch so gemeint? Du hast ja immer gerne Definitionen dabei.
Ja, ich finde das auch immer, also das ist natürlich ein sehr wissenschaftlicher Zugang, dass wir erstmal gucken, worüber besprechen wir erstmal. Aber manchmal sind, selbst wenn es so ganz banale Begriffe sind, die wir im Alltag so, die wir benutzen, ich finde es immer sehr erfrischend, nochmal zu gucken, was ist denn eigentlich die Definition, ja? Und in diesem Fall von der Bundeszentrale für politische Bildung natürlich, die sagt, Politik bezeichnet jegliche Art der Einflussnahme und Gestaltung sowie die Durchsetzung von Forderungen und Zielen, sei es im privaten oder öffentlichen Bereich. Und wenn wir das jetzt mal aufdröseln, also der erste Punkt, jegliche Art der Einflussnahme und Gestaltung, das heißt, es umfasst ja alle Bereiche des Lebens, wie du das ja eben schon gesagt hast, wo Menschen Entscheidungen treffen oder auch mitgestalten wollen. Immer wenn es darum geht, dass Interessen durchgesetzt werden sollen oder auch Veränderungen herbeigeführt werden sollen, da hat es schon eine politische Ebene. Aber auch natürlich die Forderung von Zielen, ne? Also wenn Dinge verwirklicht werden sollten, egal wie das geschieht, entweder durch Verhandlungen, Kompromisse, Konflikte oder andere Formen von Auseinandersetzung. Und dass Politik natürlich nicht nur da stattfindet, wo in so öffentlichen Institutionen wie im Parlament, Regierung oder so, sondern auch, das kann auch im privaten Bereich natürlich stattfinden, also bei familiären Entscheidungen, in einem Unternehmen beispielsweise, was für eine Strategie gefahren wird, auch bei Vereinsaktivitäten oder so, ne? Also letzten Endes geht es ja darum, wir wollen als Gemeinschaft zusammenleben und es braucht irgendwie Regeln und das muss ausgehandelt werden, je nachdem, was für Werte wir haben, wie wir zusammenleben wollen. Und deshalb ist einfach sehr vieles politisch.
Ja. Und jetzt stellt euch mal vor, wir würden achtsam all das machen. Wir würden private und öffentliche Bereiche mit Konflikten und Kompromissen gestalten und wären dabei achtsam. Mit all dem Wissen, und viele von euch schreiben uns, dass sie schon wirklich auch seit 4 Jahren achtsam hören. Ja, stellt euch mal vor, alles, was wir seit 4 Jahren besprochen haben, all die Studien zu Dankbarkeit und Achtsamkeit und Wohlbefinden und Gesundheit und Gelassenheit und Optimismus und all diesen Dingen. Wir würden achtsam unser Gemeinwohl gestalten. Das wäre doch super, oder?
Ja, und ich glaube, das ist ein Ideal, was wir auch anstreben. Also wir sind ja auch so Botschafterinnen der Achtsamkeit, weil wir uns das natürlich auch erhoffen. Und das ist möglich. Aber wir sehen ja auch, in verschiedenen Kontexten wird Achtsamkeit ja auch schon reingebracht, wie beispielsweise in der Schule oder so. Ne? Das ist, es kann wirklich verändern. Und es gibt ja halt diese kritischen Stimmen, wie du anfangs schon sagtest. Ja, 400 € Meditationskissen und das ist ja alles so esoterisches Selbstoptimierungszeug. Oder so. Wir hatten ja auch eine Folge zur Kritik zur Achtsamkeit. Aber es mag sein, dass es eine kleine Zahl von Menschen oder eine Zahl von Menschen gibt, die daraus irgendwie Geld schöpft und so. Doch ich finde, dieses Private und Öffentliche, das kann man nicht trennen, ja. Und wir können auf jeden Fall achtsam politisch sein. Und für mich, wenn wir jetzt auch den kulturellen Kontext betrachten, wo Achtsamkeit auch herkommt aus dem Buddhismus, für mich hat sich das nie, also da hat sich nie die Frage gestellt, dass Achtsamkeit irgendwie nicht politisch sein könnte. Also mein Papa, der ist selbst Aktivist wirklich auch, war immer sehr politisch. Und Zen-Meister, der vietnamesische Zen-Meister und Friedensaktivist Thich Nhat Hanh zum Beispiel, der ist auch super gut. Gutes Beispiel dafür. Er hat ja diesen engagierten Buddhismus geprägt. Da geht es ja wirklich darum, aktiv soziale, politische und ökologische Fragen, ja, sich damit auseinanderzusetzen. Und die Basis ist aber immer die Achtsamkeit, weil was sagt denn die Achtsamkeit? Die sagt, dass wir uns all der Probleme und Schwierigkeiten bewusst sind, weil nur wenn wir uns dessen bewusst sind, können wir ja auch was ändern. Und wir sehen es ja mit der Klimakrise. Viele Menschen, also eigentlich sollte es sehr bewusst sein, mit all dem, was vorgeht, mit all den Informationen, die wir haben. Aber trotzdem ist es wohl noch nicht bewusst genug für diese Menschen.
Und auch ein Thema, was uns immer wieder begegnet in der Achtsamkeit, was, glaube ich, in jeder Folge fast irgendwie eine Rolle spielt, ist ja die Akzeptanz. Akzeptanz sagen manche, ich möchte das nicht akzeptieren, weil dann würde ich es ja gutheißen. Nein, das heißt es nicht. Und das ist eben in dieser politischen Zeit, die sehr anstrengend ist, mit diesen Stapelkrisen, die wir haben. Ne? Über die Klimakrise kommt noch der Krieg und das bedeutet wieder das. Und dann kam die Inflation und dann kam irgendwie Energiekrise und dann kam noch ein Krieg obendrauf und so weiter. Und diese Stapelkrisen, die müssen wir akzeptieren im Sinne von, nur wenn wir sie akzeptieren, können wir sie ändern. Und das heißt nicht, dass wir sie gutheißen, ne?
Ja, das ist überhaupt wirklich gar kein Widerspruch. Also wir müssen das ja sehr, sehr radikal akzeptieren, dass es da ist. Wir können uns das nicht wegwünschen, wenn wir uns die Augen davor verschließen, wird sich erst recht nichts ändern. Das wird eher schlimmer. Und wir müssen uns akzeptieren, dessen bewusst sein. Und dann auch eine gute Form finden natürlich, wie wir darauf antworten, wenn wir jetzt im Panik-Mode, in der sehr intensiven Wut irgendwie antworten, ja, dann brechen wirklich Kriege aus, ja, dann passieren wirklich schlimme Dinge. Aber wenn wir einen guten, bewussten Umgang und auch einen mitfühlenden Umgang damit finden, wo die Achtsamkeit uns natürlich auch helfen kann, dann finden wir nachhaltige Lösungen für unsere ganze Gesellschaft.
Also du hast einen wissenschaftlichen Kommentar mitgebracht. Achtsamkeit bedeutet die Wahrnehmung dieser Verhältnisse und radikale Akzeptanz, das existenzielle Eingestehen des derzeitigen Zustands ohne vorschnelle automatisierte Reaktionen und Handlungen, die kurzfristig Erleichterung schaffen, langfristig zu Leiden führen können. Von wem ist der?
Von Thomas Heidenreich und Johannes Michalak 2007. Der heißt Achtsamkeit, Opium für das Volk. Ich finde, die haben das so schön geschrieben und auseinandergedröselt, wie wichtig einfach Achtsamkeit ist und dass es ein Missverständnis ist, zu denken, Achtsamkeit wäre etwas nicht Politisches und dass man, ja, dass es halt so ein Selbstoptimierungsding ist im Dienste des Kapitalismus. Also sehr, kann ich euch sehr empfehlen.
Ich lese den Satz nochmal vor, weil der wirklich sehr stark ist. Also Achtsamkeit bedeutet die Wahrnehmung dieser Verhältnisse und radikale Akzeptanz, das existenzielle Eingestehen des derzeitigen Zustands ohne vorschnelle automatisierte Reaktionen und Handlungen, die kurzfristig Erleichterung schaffen, langfristig zu Leiden führen können. Und das sagst du auch immer wieder, ne? Das lernen wir auch aus der Achtsamkeit des Buddhismus. Dieser Moment, wo wir nicht reagieren auf das, was jemand anders tut. Das ist ja eben auch der Moment, der den Unterschied macht. Also wenn mich jemand anpöbelt auf der Straße, mir den Mittelfinger zeigt, mich anschreit oder etwas Schlimmes passiert, irgendetwas auf mich niederprasselt, da dann achtsam eben einen Moment vergehen zu lassen, ne?
Ja, und wenn wir merken, so achtsam, dieser eine Moment, das kann so einen Unterschied machen. Das kann darüber entscheiden, wie die nächste Stunde verläuft, der nächste Tag, das nächste Jahr, wirklich. Also das ist wirklich ein weiser und nachhaltiger Umgang tatsächlich mit unseren Emotionen, mit unseren Gedanken. Und wir sind dann nicht die Sklaven unserer Emotionen oder irgendwelchen automatischen, ja, wir haben ja auch schon über das Unterbewusstsein gesprochen, Priming-Effekte oder so. Manchmal sprüht das aus uns raus und dann sagen Leute auch, ja, das kam so über mich her und ich konnte das gar nicht kontrollieren. Doch, wir können einen Umgang damit finden, was das Zusammenleben wirklich nachhaltig verändern kann, zu einem besseren, ja.
Und dann gibt es ja immer das Bild von dem Eisberg. Also die Spitze des Eisberges ist das, was man sieht, ne? Und der Eisberg geht aber unter dem Wasser riesig noch weiter. Und das ist das, was man nicht sieht. Und das sind nämlich irgendwelche Verletzungen aus der Kindheit, irgendwelche Glaubenssätze, irgendwelche Dinge, die wir uns vielleicht in der Kindheit eingeredet haben, die aber nicht unbedingt wahr sind und die wir jetzt unser Leben lang mit uns rumschleppen und die dann manchmal für uns reagieren und eine Situation völlig eskalieren lassen und das eben auch im politischen großen Rahmen. Also wenn sehr viele verletzte Kinder, sage ich mal, miteinander umgehen und sich anschreien und Kriege führen und sich beschuldigen und mit dem Finger aufeinander zeigen und nicht die Verantwortung für ihre eigenen Gefühle und auch ihre verletzten Gefühle unter der Wasseroberfläche übernehmen, dann sorgt es dafür, dass wir uns alle nur noch die Köpfe einschlagen und eben nicht Kompromisse finden und eben nicht miteinander gesellschaftlich irgendwie politische Lösungen finden, sondern dass wir mit unseren Verletzungen Politik machen, ne?
Ja, so hast du es so schön gesagt, Diana.
Und da hast du auch noch einen Buchtipp dazu mitgebracht.
Genau, ich habe das neue Buch von Maren Urner gelesen. Sie ist Neurowissenschaftlerin, Professorin. Das Buch heißt Radikal Emotional, wie Politik Gefühle machen. Und in diesem Buch, finde ich, zeigt sie ganz wundervoll, dass wir ja oft dieses Bild haben, naja, die Politik, das ist was super Rationales und das ist zu trennen von Emotionen. Und sie zeigt auf, dass das eine falsche Dichotomie ist. Also natürlich ist alles super, super emotional in der Politik. Menschen handeln, weil sie Angst haben, weil sie wütend sind, ja, und treffen dementsprechend auch Entscheidungen. Und sie sagt da drin, ja, dass Politik halt auch ein Aushandlungsprozess ist, ne, über verschiedene Gefühle, ja, was wir brauchen. Und das sind natürlich, spiegelt unsere Werte, unsere Ideen da, symbolisiert sie. Und sie spricht sich halt aus für so eine radikale Verbundenheit, dass wir sehen, wir sind nicht unabhängig voneinander. Zitiert da auch Thich Nhat Hanh und Interbeing, da hatten wir ja eine Folge dazu, dass wir das einfach sehen. Wir sind nicht abgeschnitten von der Umwelt, auch nicht von unseren Mitmenschen quasi. Also kann ich euch wirklich sehr empfehlen, weil der Gedanke, den ich halt natürlich hatte, ist, wenn Emotionen halt so wichtig sind für die Politik oder ein Teil davon, ist natürlich auch Achtsamkeit ein wichtiger Teil davon, weil wir brauchen ja eine Methode, eine Art und Weise, wie wir mit diesen Emotionen umgehen können.
Genau, und eine ist da eben Achtsamkeit und das Training eben auch, unser Innerstes aufzuräumen, ja, und da nicht einfach durchzuhauen durch unsere Gefühle wie in so einer Messi-Wohnung, sage ich jetzt mal, wo alles auf dem Boden liegt und man da einfach so drüber trampelt, sondern da können wir eben unseren Geist mit der Achtsamkeit auch ordnen. Das ist ja auch eine Formulierung, die mir sehr am Herzen liegt. Du hast auch ein Zitat mitgebracht, soll ich das mal vorlesen?
Bitte. Ja, danke.
Und zwar also aus dem Buch Radikal Emotional, das ich offenbar auch unbedingt haben muss. Du kannst begreifen, dass du, wie all die anderen 8 Milliarden Exemplare deiner Spezies, dich nur nach dem einen sehnst, dem Gefühl von Sicherheit. Und dann kannst du, dann kann ich und dann können wir beginnen, uns der eigenen Gefühle als Antrieb für alles Tun und Handeln bewusst zu werden. Dann können wir gemeinsam radikal emotional sein. Dann können wir unser rationales Politikverständnis überdenken. Können begreifen, dass ein besserer Umgang mit allen Krisen, die uns umtreiben, nur gelingen kann, wenn wir endlich aufhören, Verstand und Emotionen voneinander zu trennen. Egal, ob es gerade um den Klimanotfall, Migrationsdebatten oder Identitätspolitik geht. Denn nur wenn wir Verstand und Emotionen zusammendenken und danach handeln, können wir konstruktiv leben und Politik gestalten. Wir können anerkennen, dass wir immer und überall von unseren Emotionen mitbestimmt werden und so unsere Gefühle nicht nur politisch, sondern auch Politik machen.
Wahnsinn, oder?
Sehr schön. Jawollo. Ja. Das ist ja quasi das, worauf wir auch hinaus wollen in dieser Folge, weil es eben alles getrennt voneinander angesehen wird. Ach, das ist, hat sie ganz toll gesagt, ein sehr schönes Zitat wirklich, weil genau wie du sagst, es wird immer gesehen so, hier sind die Gefühle, da ist die Politik, hier ist die Achtsamkeit, da sind die Politiker und die Politikerinnen und da sind die Menschen, die die Geschicke irgendwie von ganzen Nationen leiten, aber das hat alles nichts miteinander zu tun und dem ist eben auch nicht so, ne? Und Emotionen beeinflussen eben politisches Handeln.
Ja, und ich habe so einen krassen wissenschaftlichen Übersichtsartikel gefunden. Also nämlich mit dem Titel Die politischen Folgen von Achtsamkeit, wie sich Achtsamkeit auf politische Einstellungen auswirken kann. Das ist von Ramstetter 2021, erschien in der Frontiers in Political Science und hat mir sehr viel Arbeit abgenommen, weil, wie gesagt, da ganz viel zusammengefasst wurde, unter anderem verschiedene Emotionen wie Wut. Und da zitiert sie Studien, dass Wut mit konservativeren Einstellungen in Verbindung gebracht wird, dass zum Beispiel Menschen, die wütender sind, auch eher Strafmaßnahmen unterstützen zur Lösung von sozialen Problemen oder dass sie auch eher eine geringere Risikowahrnehmung haben, was eher zu einer höheren Wahrscheinlichkeit führt, dass Kriege dann unterstützt werden und natürlich auch verstärkte Unterstützung für populistische rechtsradikale Parteien. Also das kann Wut mit uns machen und dann zitiert sie auch, dass Wut die Aufnahme und Verarbeitung von Informationen beeinflussen kann. Also, dass wir dann eher oder Menschen, die sehr, sehr wütend sind, dazu neigen, dass sie zum Beispiel Informationen, die nicht in ihr Weltbild reinpassen, dann halt ablehnen. Die sehen das dann gar nicht mehr. Das wird dann quasi rausgefiltert. Und so ist es natürlich sehr, sehr schwer, Sichtweisen zu korrigieren. Und dann wird halt argumentiert, wenn Wut aufkommt, dann errichten Menschen halt so Schutzschilde, kognitive Schutzschilde und lehnen halt Informationen ab, die ihre Überzeugung halt widersprechen, auch wenn diese Überzeugungen falsch sind. Und das ist ja super gefährlich. Also ja.
Absolut und wahnsinnig interessant tatsächlich, weil mein erster Gedanke ist natürlich auch, dass Wut natürlich überall befeuert wird, auch von sehr vielen Medien. Achtet mal drauf, ne? Achtsamkeit ist ja auch achtsam durch die Welt gehen und gucken, was da so die Schlagzeilen sagen, was vielleicht eure Nachbarn und Nachbarinnen sagen. Und jetzt, wo wir wissen, was Wut politisch ausmacht, ist es ja nochmal doppelt interessant, ne? Weil einem ja überall Wut entgegenschlägt und es wirkt so, als ob es keine Alternative gäbe. Aber die Achtsamkeit ist ja eine Alternative, nicht im Sinne von, ah, ich bin achtsam, ich bin nie wieder wütend, darum geht es uns ja hier nicht, das wisst ihr ja, das sagen wir ja auch jedes Mal. Wir sind alle irgendwann wütend, aber 90 Sekunden lang sind wir sehr, sehr wütend und dann veräppt das und den Rest, den machen wir, indem wir die Wut am Köcheln halten, indem wir Öl ins Feuer gießen, indem wir wieder unsere neuronalen Netzwerke trainieren auf Wut, indem wir zum Beispiel Inhalte konsumieren, sei es auf TikTok, auf Facebook, auf Instagram, auf weiß ich nicht wo, in Zeitungen, die unsere Wut verstärken. Und was dann dabei rauskommt, haben wir eben gehört. Was ist denn mit Angst? Angst ist doch so ähnlich, oder?
Ja, Angst, was ich da spannend fand, was da zitiert wurde, ist, dass es das verringert das Vertrauen der Menschen in ihre eigenen Präferenzen und Entscheidungen und macht sie dann anfälliger für Manipulation von außen. Und das ist natürlich auch sehr, sehr politisch spannend, weil wenn wir Angst haben, uns geht es eigentlich um Sicherheit und dann kommt eine Meinung von irgendwo und wir vertrauen eigentlich gar nicht mehr darauf, dass wir denken, eigentlich haben wir bestimmte Werte, alle Menschen sind gleich und dann fangen wir an mit so ganz üblen Gedanken, Leute auszuschließen, Mauern zu bauen, irgendwie Unterschiede zu machen, die eigentlich gar nicht da sind, weil eigentlich der Grund eine Angst ist. Und statt dann sich darum zu kümmern, zu gucken, wo kann ich wirkliche nachhaltige Sicherheit für alle irgendwie erschaffen, fallen wir halt auf diese Manipulationsparolen rein, die ja wirklich zu Genüge in den Medien auftauchen.
Und wir können aber Verantwortung für unsere Gefühle übernehmen. Und das finde ich ganz faszinierend, weil die Beschäftigung mit Achtsamkeit, mit Selbstwirksamkeit, mit Psychologie und Neuroplastizität hat mir ganz, ganz viel gegeben, was das betrifft. Die Verantwortung für seine eigenen Gefühle übernehmen. Also nicht sagen, der ist schuld, dass ich Angst habe. Ich muss ja Angst haben, weil es ist ja so, wie es ist. Oder ich habe ja keine Wahl, wütend zu sein und wirklich auszurasten jeden Tag, weil die da sind ja so. Also muss ich ja wütend sein, also muss ich ja Angst haben, also muss ich Mauern bauen und zwar metaphorisch, aber auch tatsächlich physische Mauern, wie wir die Diskussion, die politischen eben auch sehen. Ich muss ja gegen diese Leute sein, ich habe ja keine Wahl, aber wir haben immer eine Wahl, für unsere Gefühle Verantwortung zu übernehmen und uns die achtsam anzugucken.
Genau, und was ich auch sehr wichtig finde, ist, wir können für unsere Gefühle Verantwortung übernehmen auf einer individuellen Ebene, aber das schließt ja nicht aus, dass wir in einem System eingebettet sind, weil manchmal kommt so diese Kritik, naja, Achtsamkeit, da wird das so alles abgetan auf das Individuum und die müssen dann dafür Verantwortung übernehmen und das war's. Das meinen wir natürlich nicht, weil auch da wird, glaube ich, eine falsche Trennung aufgemacht, etwas, was gar nicht zu trennen ist, dass individuelle Gefühle nicht auch was mit dem Kollektiv, mit dem ganzen System. Natürlich hängt das miteinander zusammen, ja. Aber trotzdem müssen wir ja irgendwo anfangen. Und am leichtesten ist es halt bei uns anzufangen, als direkt irgendwie das ganze System ändern zu wollen.
Na, damit ändert man ja aber das System. Ja. Seid ihr schon mal in einen Raum reingekommen und alle waren schlecht drauf und ihr wart lustig drauf? Habt ihr gesehen, was passiert? Oder andersrum, seid ihr in einen Raum reingekommen, wo alle friedlich waren? Oder jemand anders ist reingekommen, reingewalzt, hatte schlechte Laune. Der hat das ganze System verändert, dieses Raumes. Und das finde ich ganz interessant auch immer. Und okay, dadurch, dass ich jetzt ein fröhliches Gemüt bin, habe ich es natürlich andersrum erlebt. Also, ich bin irgendwo reingekommen, habe irgendwie einen dummen Witz gemacht. Auf einmal haben die Leute mich angestrahlt und ich bin rausgegangen und war so, ich habe ein System verändert. Das System war zwar nur eins aus drei Leuten, aber ist egal. Also da vielleicht auch nochmal, achtet mal drauf, achtsam, was für eine Macht man haben kann, ob man jetzt schlecht geschlafen hat und der Meinung ist, das allen Leuten vor den Latz zu knallen in der Tankstelle oder im Supermarkt. Oder wo auch immer man sich so befindet, in der Kita, in der Schule, im Büro oder nicht. Weil ich finde eben doch, dass wir als Individuen eine große Macht haben und einen großen Einfluss auch auf kleine Systeme und dementsprechend auch aus große, weil Systeme bestehen ja aus Menschen. Und dann wird es ja irgendwann einen Rückkopplungseffekt geben. Je mehr Menschen achtsam mit ihren Gefühlen sind und mit dem Ordnen ihres Bewusstseins, desto mehr können sie ja auch die Systeme, in denen wir alle leben, anders gestalten. Und darum geht es ja bei Politik.
Genau, richtig. Und wirklich auf einer ganz, wenn wir nochmal runtergehen und gucken, Achtsamkeit, wo kann das helfen? Natürlich, wenn wir aus Grübelschleifen rausgehen, ne, da gibt es ja viele Studien, die zeigen, Achtsamkeit hilft dabei, dass wir nicht so grübeln und Sorgen und auch Wut, ne, da kann man sich ja richtig reingrübeln, ja, in Zukunftsängste, aber auch ne Wut, dieses ständige Wiederkauen von irgendwelchen Feindbildern oder Gedanken. Und natürlich üben wir in der Achtsamkeit auch eine nicht wertende, verurteilende Haltung zu haben, dass wir offen sind für andere Meinungen, wirklich zuhören. Ich finde auch, dass man durch Achtsamkeit, aber es gibt natürlich auch separate, sind ja nicht separat, aber es gibt andere Programme, wo man auch Mitgefühl praktiziert, ja, dass dieser Perspektivwechsel, das tut total gut, ne? Und wir lernen auch eben Emotionen und Gedanken nicht zu vermeiden, ne? Also selbst wenn etwas gerade unangenehm ist, wir sind offen und wir sind da, wir schauen da mutig hin und denken nicht so, nett. Da habe ich jetzt keine Lust drauf und da muss eine andere schnelle Lösung her, schnell mal eine Mauer auf oder sowas, ja.
Und ja. Auch immer wieder die Selbstfürsorge. Die Selbstfürsorge ist auch politisch und es wird auch immer so als so Shishi, ich mache mir mal eine Gurkenscheibe irgendwie auf die Augen und dann gehe ich in die Badewanne oder so. Nein, Selbstfürsorge ist auch politisch. Denn wenn ich Angst habe und ich zum Beispiel habe viel Angst, dann kann ich mich aber metaphorisch und auch physisch in den Arm nehmen und sagen, ja, du hast Angst. Es ist wirklich super viel los da draußen. Es gibt wahnsinnig schlimme Krisen. Es gibt wahnsinnig viele Gründe, Angst zu haben. Es gibt Kriege, das ist ja nicht eingebildet. Es gibt Krisen, es gibt Dinge, die überwältigend sind. Es gibt Meldungen, die ich jeden Tag mitkriege, wo ich eigentlich die ganze Zeit weinen möchte. Das heißt, da immer wieder sich um sich auch zu kümmern. Also das meine ich ja auch mit Verantwortung, dass man wirklich liebevoll mit sich umgeht und sagt, ja, du hast Angst und das ist auch normal. Weil es ist beängstigend, was auf dieser Welt passiert gerade. Und das Beängstigendste ist, dass wir es das erste Mal in der Menschheitsgeschichte wissen. Wir wissen alles, was passiert. Wir wissen von jedem ausgestorbenen Tier. Wir wissen von jedem sterbenden Kind. Wir wissen von der nächsten Hungersnot. Wir wissen von den Kriegen und Krisen überall auf der Welt. Wir kriegen alles mit unserem kleinen Handcomputer jeden Tag. Und da auch in die Selbstfürsorge zu gehen und zu sagen, nein, direkt nach dem Aufstehen muss ich nicht das ganze Leid der Erde direkt im Bett nach dem Aufstehen lesen. Ich möchte mir erstmal Selbstfürsorge gönnen und ganz kurz erstmal im Tag anders ankommen, nämlich achtsam. Ne? Und da hast du auch eine Studie zu diesen Themen mitgebracht.
Genau, mehrere habe ich da mitgebracht. Also einmal, was Meditation natürlich auch in unserem Gehirn bewirkt, ja, welche Veränderungen es da gibt, von Hölzel et al. 2011 in der Psychiatry Research Neuroimaging. Es ist ja bekannt, wenn wir einen höheren Stresspegel haben, dass sich das negativ auf unser neuronales Wachstum auswirken kann, bestimmte Hirnregionen. Und hier haben sie 16 Meditierende untersucht über Gehirnscans. Die haben an einem Achtsamkeitskurs teilgenommen, einen MBSR-Kurs. Und es wurde untersucht, ob sich die graue Substanz, also die Anzahl der Hirnzellen, verändert im Gehirn im Vergleich zu Kontrollpersonen, die nicht an diesem Achtsamkeitskurs teilgenommen haben. Und da zeigte sich tatsächlich, dass besonders im Hippocampus die Gehirnzellen, dass da mehr da waren nach diesem Meditationskurs. Und diese strukturellen Unterschiede in der Region, so sagen die Forscher, bedeuten einfach, dass die Probanden die Fähigkeit erlernt haben, Situationen differenzierter wahrzunehmen und auch besser mit Stresssituationen umzugehen und sie besser zu regulieren. Und das ist so wichtig. Also das ist so wichtig, dass wir Situationen nicht nur eindimensional bewerten, sondern wirklich differenziert die Perspektive wechseln können, ne, besser einordnen können und mit Stress umgehen. Also dass wir nicht sofort Katastrophenalarm, also klar, es ist alles sehr, sehr existenziell, aber wir können ja nicht so darauf antworten, weil sonst kommt echt keine nachhaltige Lösung bei, keine Weise raus.
Ja. Kennt ihr Grobi aus der Sesamstraße? Der ist immer so mit den Armen in der Luft rumgelaufen, da musste ich gerade dran denken und war immer so Ja, und wenn wir das machen, wenn wir Grobi aus der Sesamstraße sind, dann kommen wir nicht weiter. Und überhaupt viele von diesen Puppen in diesen Puppensendungen laufen immer so rum und sind sehr aufgeregt. Also das ist auf jeden Fall keine Lösung, sondern wir können da selbst wirksam sein. Das ist eine ganz tolle Studie. Und dann eine kurze Achtsamkeitsmeditation kann Diskriminierung minimieren. Na schau mal da, das ist ja sogar, Achtsamkeit ist politisch mit dem Holzhammer.
Ja, genau. Also sehr offensichtlich. Lüg und Gibson 2016 und die haben eine Vertrauensaufgabe bekommen, quasi die Probanden. Die sollten sich Bilder angucken von Menschen, mit denen sie quasi gerade ein Spiel spielen, und es war so ein Geldspiel und Ziel war es natürlich, möglichst viel Geld zu gewinnen. Also er erinnert sehr ans Leben oft leider. Ja. Und es war aber so, wenn sie miteinander kooperieren, dass sie dann auch mehr Geld bekommen. Es wurde dann variiert, was sie für Bilder sehen bei den Interaktionspartnern, also unterschiedlich ethnische Zugehörigkeiten, weiße Gesichter, schwarze Gesichter oder auch asiatische Gesichter, und variiert wurde oder zugeteilt wurde. Eine Gruppe, die hat eine kurze 10-minütige Achtsamkeitsmeditation durchgeführt. Die haben die Aufmerksamkeit auf den Körper gelenkt versus eine Kontrollgruppe, die eine Landschaft beschreiben sollte. Und es zeigte sich, dass, obwohl diese Meditation nur so kurz war, dass die Menschen, die in der Achtsamkeitsbedingung waren, die Bewertung der Vertrauenswürdigkeit ihrer Interaktionspartner weniger verzerrt war, also nicht von Stereotypen und Diskriminierungen. Und natürlich ist das nicht das Ende der Lösung. Also Leute, wir sagen euch jetzt nicht, setzt euch 10 Minuten hin und damit ist Diskriminierung und Rassismus gelöst. Aber Diskriminierung und Rassismus kommt in Teilen natürlich auch unbewusst, ja. Damit meine ich, also ich entschuldige damit auch gar nichts, ja, aber wenn wir uns das bewusst machen, können wir anders entscheiden. Und das ist schon mal ein wichtiger Schritt dahin. Also ich hoffe, Leute verstehen mich jetzt nicht falsch, dass ich Leute irgendwie entschuldige oder so, ja.
Nee, das ist ja aber auch Achtsamkeit. Also da hinzugucken, genau das, was du gesagt hast, und das wahrzunehmen im ersten Schritt. Mhm. Und darum geht es uns ja hier auch immer. Erstmal wahrnehmen, erstmal innehalten, erstmal gucken, darüber nachdenken. Und wie gesagt, ich liebe ja auch dieses Beispiel, wenn man seine Gedanken und seine Wahrnehmung so hinnimmt, so wie so ein Stein, den man vielleicht am Strand gefunden hat, ne? Wenn man manchmal so am Strand Steine sammelt oder Muscheln oder so, dann guckt man die doch so von allen Seiten an. Und wenn wir jetzt unsere Wahrnehmung einer Situation oder unsere Gedanken einfach immer so angucken würden wie ein Stein oder eine Muschel, die wir am Strand gefunden haben, dann wären wir schon einen großen, großen Schritt weiter. Und die nächste Studie, die du mitgebracht hast, da freue ich mich jetzt schon auch drauf, weil die nämlich mit der liebevollen Güte-Meditation zusammenhängt, die ganz, ganz, ganz wichtig ist für die Verbundenheit zwischen uns Menschen. Deswegen wiederum ist Achtsamkeit auch politisch. Denn wenn wir achtsam wären, würden wir mehr in die Verbundenheit kommen. Wir haben eine Folge übers Interbeing, übers Intersein bereits gemacht, dass wir nämlich alle ja verbunden sind. Und wenn wir das mehr spüren würden, dann hätten wir, da bin ich mir ziemlich sicher, auch weniger Probleme auf dieser Erde. Was besagt denn diese Studie?
In dieser Studie von Böckler, Tusche, Schmidt und Singer 2018, die im Journal of Scientific Reports erschien, da haben die, das war eine sehr umfangreiche Studie, die auch lang ging, also über 9 Monate, haben die Teilnehmenden diese Metta-Meditation, diese liebevolle Güte-Meditation praktiziert, wo es darum geht, Mitgefühl für sich selbst und für andere zu kultivieren. Und wollten gucken, ob das mit Prosozialität zusammenhängt, also wirklich, dass Menschen sich halt einsetzen für andere. Und tatsächlich zeigte sich das auch im Ergebnis, dass die Menschen, die an dieser Bedingung, also wenn die wirklich auch Mitgefühlsmeditation praktiziert haben, also dass da mehr Prosozialität selbst berichtet wurde, aber es steigerte auch altruistisch motiviertes Verhalten, also auch auf einer Verhaltensebene, so wie ich das verstanden habe. Das heißt, natürlich ist das für unser Zusammenleben total wichtig, ja, dass wir, wie du eben schon gesagt hast, uns verbundener fühlen. Denn wenn wir anfangen zu sagen, ja, naja, das ist so eine Gruppe, die hat nichts mit mir zu tun, das ist total egal, dann können wir auch schneller wegschauen und werden einfach auch kaltherzig. Aber wenn wir wissen, der andere und ich, wir sind gleich, ja, wir sind miteinander verbunden, sein Leid ist auch mein Leid, ja, wir können da nicht vorwegrennen, ja, genauso wie wir nicht davor wegrennen können, wenn wir die Erde einfach so schlecht behandeln, ne. Das hat Auswirkungen auf uns und die Generation, die später da sind, wir sehen sie zwar nicht jetzt, aber auch das, wir sind verbunden miteinander, dass wir da wirklich auch in die Handlung gehen.
Genau sowas habe ich in einem Buch über positive Psychologie gelesen. Ich muss mir wirklich jedes Mal immer Fotos machen. Also dann mache ich 1000 Fotos von irgendwelchen Textstellen in meinem Telefon. Ich glaube, das ist auch keine gute Idee. Auf jeden Fall ging es darum, dass wir alle empathisch sind den Menschen in unserem Kreis gegenüber. Also in unserer Familie oder in unserem Dorf oder in unserem Stadtteil. Oder in unserer Stadt oder in unserem Land oder in unserem Kontinent. Und die Herausforderung der Zukunft stand da so schön. Ich glaube, es war sogar von Martin Seligman das Buch. Die Herausforderung der Zukunft besteht darin, diesen Kreis auf die ganze Menschheit auszuweiten. Weil nur dann, wenn wir es schaffen, mit allen Menschen diese Empathie zu spüren, dann gibt es auch nicht mehr dieses Getrenntsein, dieses Gegeneinander. Und dann gibt es auch irgendwann keine Chance mehr für Kriege, weil wir dann die Empathie auf den ganzen Kreis der Menschheit ausgeweitet haben. Und ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, auch im Sinne des Interseins und des Interbeings, auch auf alles, was lebt. Also auch auf Vögel, auf Würmer, auf Hirsche, auf Bäume, auf Efeu, auf Moos. Ich könnte jetzt ewig so weitermachen. Auf alles, was lebt. Wenn wir das schaffen, dann können wir in Frieden leben. Das klingt natürlich wie eine total verrückte Utopie, aber I have a dream.
Ja, genau. Ja.
Dafür sind wir ja hier, ne, wenn wir über Achtsamkeit sprechen. Genau, und diese Studien, die du da mitgebracht hast, zeigen, finde ich, sehr, sehr eindrücklich, dass Achtsamkeit eben nicht nur mich auf meinem Meditationskissen betrifft, sondern die ganze Menschheit und die Art, wie wir eben zusammenleben, wie wir Gesellschaft gestalten. Und das hat mich sehr bewegt. Vielen Dank für all die schönen Studien, die du mitgebracht hast und Ideen und Zitate auch an dieser Stelle, Mahjong, nochmal.
Ja, mich bewegt das auch und ich freue mich, dass wir einfach auch hier, ne, diese Plattform einfach haben, um diese Gedanken in die Welt zu stoßen. Teilt diese Folge auf jeden Fall, ne, damit wir dieses Bild der Achtsamkeit einfach ein bisschen gerade rücken können, finde ich, weil mir tut die Achtsamkeit manchmal einfach leid, weil sie missverstanden wird, denke ich.
Ja, und mir tut die Politik auf der anderen Seite leid, weil sie keine Achtsamkeit hat. Ja.
Stimmt, ja.
Und wir haben ja auch Mails von euch bekommen, da sagt ihr, ja, ich habe Angst vor dem Rechtsruck und ich fühle mich so hilflos und so, und ich finde, dass auch da so ein bisschen der Schlüssel in der Achtsamkeit liegt, weil ja in der Achtsamkeit auch der Weg zur Selbstwirksamkeit liegt und zu all diesen Studienergebnissen, die es ja alle gibt und die halt einfach noch nicht bekannt genug sind. Und auch da wieder, wenn ihr euch hilflos fühlt, dann danke fürs Zuhören und vielen Dank dafür, dass ihr die Welt schöner macht, dass ihr euch diese Fragen überhaupt erstmal stellt. Und der Anfang könnte, also diese Frage könnte der Anfang für eine wunderbare Reise sein für euch, aber auch für die Art, wie ihr Gesellschaft umgestaltet und wie ihr vielleicht Systeme ändert in dem, wie ihr seid und in dem, was ihr tut, nämlich achtsam hoffentlich. Und wie ihr das macht, das muss jeder natürlich selber individuell gucken. Wir können uns aber auch zusammenschließen, wir alle als Menschheit. Wir können NGOs gründen und Gruppen und in Parteien eintreten und Nachbarschaftsfeste feiern. Wir können uns verbinden miteinander und dann neue Systeme schaffen, die besser sind als die alten. Was hast du denn für eine Übung mitgebracht?
Ich habe eine Übung mitgebracht, wo wir einfach mal reflektieren können, nochmal nachspüren können, wann wir das letzte Mal in so einer Situation waren, mit einem in Kontakt mit einem politischen, mit einem politischen Thema, was das in uns ausgelöst hat, besonders in einem Gespräch mit jemand anderem und auch Perspektivwechsel, weil ich das ja sehr wichtig finde, dass wir das alle üben, unsere Perspektiven zu wechseln und uns einzufühlen. Ja.
Und nur weil wir etwas Neues üben, heißt es nicht, dass wir bis dato falsch oder schlecht gewesen sind. Das ist auch immer ganz wichtig. Du als Therapeutin weißt das, dass man ja mit solchen Dingen immer Inspiration bringt und wachsen kann, ja, innerlich wachsen kann als Mensch, dass es aber nicht bedeutet, dass man vorher irgendwie blöd oder schlecht war. Also wir freuen uns, wie gesagt, sehr, wenn ihr die Folge teilt mit Menschen, die ja vielleicht gerne innerlich auch wachsen möchten, ein bisschen Inspiration haben wollen zu den Themen, vielleicht Angst und Wut. Teilt die Folge sehr, sehr gerne und wie immer vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und dass ihr den Mut habt, achtsam eure Gefühle anzugucken. Das ist nämlich wirklich eine Heldenleistung heutzutage. Vielen, vielen Dank. Und dann macht es euch gemütlich bei der Übung. Und Mahjong und bitteschön.
Nimm nun eine bequeme, aufrechte Sitzposition ein. Durch diese stabile Position hilfst du deinem Geist und deinem Körper zur Ruhe zu kommen. Solltest du während der Übung merken, dass du abgelenkt bist, nimm es einfach wahr und kehre wieder sanft zur Übung zurück. Ich lade dich nun ein, in Kontakt mit deiner Atmung zu kommen. Nimm bewusst wahr, wie du ein- und ausatmest. Du kannst auch eine Hand auf deine Bauchdecke legen, um die Atmung noch bewusster wahrzunehmen. Deine Atmung kann über die gesamte Übung ein stabilisierender Anker für dich sein. Immer wenn du merkst, dass du mit deiner Aufmerksamkeit woanders hinwanderst, kannst du sanft wieder zur Atmung zurückkehren. Wir werden nun gemeinsam ein paar Fragen reflektieren. Erinnere dich an eine Situation, in der du das letzte Mal mit einem politischen Thema in Kontakt warst. Vielleicht in einem Gespräch mit der Familie, Freunden oder Kollegen oder als du Nachrichten gelesen hast. Lass die Situation vor deinem inneren Auge lebendig werden. Wie fühlt sich dein Körper in dieser Situation an? Hast du vielleicht Anspannung, Wärme oder Kälte gefühlt? Welche Gedanken gingen dir durch den Kopf? Mit welchen Emotionen warst du in Kontakt? Vielleicht Unsicherheit oder Wut? Vielleicht kannst du wahrnehmen, dass bestimmte Werte und Ideen von dir in solchen Momenten berührt werden. Manchmal kann es dann schwer sein, dem Gegenüber noch offen zuzuhören, insbesondere wenn die Person eine ganz andere Meinung hat. Blicke noch einmal auf die Situation und höre tief zu. Versuche, die Meinung des Gegenübers nicht direkt zu verurteilen. Was fühlt dein Gegenüber wirklich? Um welche Emotion geht es? Kannst du dich in die Haut deines Gegenübers einfühlen? Was bewegt diese Person? Das bedeutet nicht, dass du die Meinung des anderen gutheißt. Nur reinfühlen und nicht verurteilen. Anerkennen und wieder loslassen. Atme noch einmal 3 tiefe, beruhigende Atemzüge und spüre deinen Körper. Ich lade dich nun zuletzt ein, eine Absicht zu formulieren. Wie kannst du im Alltag auch durch kleine, ganz konkrete Handlungen einen positiven, mitfühlenden Unterschied machen? Du kannst dich im Laufe des Tages immer wieder mit dieser Absicht verbinden. Komm nun langsam zum Ende der Übung. Komm wieder mit deiner Aufmerksamkeit zurück in den Raum und öffne langsam deine Augen. Ich wünsche dir viel Freude beim Üben.
Deutschlandfunk Nova. Achtsam. Jeden Donnerstag neu. Auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.